Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Was fällt euch zu Saudi-Arabien ein? Wahrscheinlich Öl. Damit hat das Land einen ziemlichen Reichtum angehäuft. Wahrscheinlich habt ihr noch im Kopf, dass Frauen in Saudi-Arabien wenig bis gar keine Rechte haben. Ist ja noch nicht so lange her, dass Frauen jetzt erlaubt ist, in Saudi-Arabien Führerschein zu machen. Und das wurde im Land als riesiger Fortschritt gefeiert. Das sagt schon einiges. Und vielleicht verbindet ihr Saudi-Arabien noch mit dem brutalen Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi, der vor einem knappen Jahr das saudi-arabische Konsulat in der Türkei betreten, aber nie wieder verlassen hat. Er wurde umgebracht und sein Leichnam wurde zerstückelt. Und es deutet einiges darauf hin, dass das saudi-arabische Königshaus da mindestens seine Finger im Spiel hatte. Aber was macht das Land darüber hinaus aus? Wie leben Menschen da und welchen Einfluss hat das Land auf die Region? Das wollte die Journalistin Susanne Kölbel wissen, die schon seit Jahren aus dem Nahen Osten für den Spiegel berichtet und auch schon einige Male in Saudi-Arabien gewesen ist. Aber um das Land jetzt noch besser zu verstehen, hat sie jetzt mal eine Weile da gelebt. Und was sie da erlebt hat, das hat sie in einem Buch geschrieben. 12 Wochen in Riad heißt es, und über diese 12 Wochen habe ich mit ihr gesprochen und sie erstmal gebeten, zu beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn man in Saudi-Arabien ist, gerade auch als Frau.
Es fängt ja schon so an, dass man landet oder im Landeflug ist und dann verwandelt sich die Welt um einen herum schon. Also die Frauen, die vorher gerade noch in Jeans und mit irgendeinem Top neben einem saßen und mit einem geplaudert haben, geschminkt sind, offene Haare haben, verwandeln sich also alle in Frauen, die schwarze lange Gewänder haben, die sich den Hijab, also das ist dieser Kopfschleier, und dann diesen Gesichtsschleier, den Niqab, vor die Augen binden. Man kann also, wenn man nicht vorher gewusst hätte, wer das ist, kann man das auch im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen. Und diese Schar von schwarz gekleideten Frauen, die ja ungefähr dann doch die 50% der Passagiere ausmachen, die gehen dann also erstmal da von Bord. Und man betritt ein wahnsinnig modern aussehendes Land. Also es ist ein Hightech-Land, das immer die modernsten Flughäfen, die modernsten Anlagen hat, wenn es um Institutionen geht. Das ist also, erscheint einem wie ein ganz krasser Widerspruch. Sobald man den Flughafen verlässt, dann ist es erstmal heiß.
Klar.
Und je nachdem, welche Jahreszeit man wählt, also ich habe ganz bewusst für diese lange Zeit, in der ich da war, ich war schon oft in Saudi-Arabien, schon zu allen Jahreszeiten. Ich war sogar schon mal einen Monat im Ramadan im August da. Das heißt also wirklich, sie haben 60 Grad draußen, niemand trinkt einen Schluck Wasser.
Unvorstellbar.
Und,
ja.
Unvorstellbar, und es ist nur heiß. Mhm. Also das ist vielleicht nicht die allerbeste Reisezeit. Deswegen diesmal ganz bewusst zu unserer Winterzeit, in der es eigentlich sehr angenehm dort ist. Obwohl, es ist Wüste. Ne? Und in der Wüste ist es nachts kalt. Also das sind wahnsinnige Temperaturstürze, die man da erlebt. Sie fahren dann, sagen wir mal, mit dem Taxi oder mit dem Uber-Taxi in die Stadt hinein. Das sind etwa 40 Minuten Fahrt. Und sie sehen Wüste, Wüste, Wüste. Und dann sehen sie immer ganz moderne, also wirklich aus der Wüste herausragende Siedlungen oder eine Universität oder ein Krankenhaus. Und dann kommen sie in die Stadt hinein. Es gibt also keine alte Stadt im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine Hochhausstadt mit Wolkenkratzern, mit einem vitalen Zentrum. Und was einem sofort auffällt, ist, dass wahnsinnig viele Autos auf der Straße sind, aber ganz wenige Menschen. Mhm. Es ist also ein Land, in dem quasi hinter Mauern, hinter Autoscheiben, hinter Schleiern gelebt wird, immer noch, obwohl es eben ein Land ist, das zutiefst im Umbruch ist.
Und das liegt nicht daran, dass es dann mitunter dann auch im Sommer 60 Grad haben kann, sondern an der Kultur, die bisher in dem Land gelebt wurde, ne?
Ja, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es heiß ist. Bestimmt ziehen sich die Menschen zu den höchsten Temperaturen am Tage zurück. Aber dass sie auch am Abend, wenn es abkühlt zum Beispiel, oder am Morgen nicht auf der Straße ist, oder dass vor allen Dingen die Frauen nicht auf der Straße sind. Man sieht also vorwiegend Männer. Das hat absolut mit dieser Kultur zu tun. Das ist ja so, dass dieses Königreich, das seit 1932 offiziell als Staat besteht, einen wirklichen Bruch erlebt hat 1979. Davor war das natürlich nie ein liberales Land, aber es war nicht so strikt und nicht so streng wie heute, sondern es war ein Land, in dem natürlich Konventionen herrschten, die Stämme ihre ihre Traditionen pflegten, aber die auch unterschiedlich waren. Das heißt also, es gab durchaus Mäntel, die bis zum Knie gingen für Frauen, und es gab nicht Gesichtsverschleierung, das haben vielleicht manche alte Frauen getan, aber nicht grundsätzlich, insbesondere in den unterschiedlichen Regionen. Ich war mal in Abha, das ist eine Stadt nicht weit von der jemenitischen Grenze im Süden, und da beklagte sich also ein alter Herr darüber, dass er seine eigenen Töchter nicht mehr auf dem Markt erkennen könne, wenn sie dann an ihm vorbeilaufen.
Ja, klar,
und das sei früher nicht so gewesen. Also da ist etwas passiert. Und das ist 1979 gewesen. Ein ganz, ganz einschneidendes Land für den ganzen Nahen Osten und ganz besonders auch für die Saudis.
Wie haben Sie sich da als Frau gefühlt? Mussten Sie Ihr Verhalten verändern jetzt für die lange Zeit, in der Sie auch da gewesen sind?
Also sicher passt man sich da an. Also es ist einfach eine Gesellschaft, die üblicherweise völlig geschlechtergetrennt ist. Also das kann man sich bei uns kaum vorstellen. Männer und Frauen kommen einfach nicht zusammen. Also es ist so, dass im Restaurant gibt es zwei Eingänge. Sie sind natürlich prompt gelegentlich in den falschen gegangen. Weil dann kommen dann sofort zwei, drei Leute angelaufen und sagen, nee, bitte nicht hier und so.
Haben Sie dann einen Bonus, weil Sie dann, weiß ich nicht, als
ja, ja, also auf jeden Fall. Die Leute sind jetzt nicht böse, sondern sie denken halt, wahrscheinlich hat sie sich verirrt. Also da ist niemand böse, aber sie sind schon ein bisschen geschockt. Ja? Also selbst wenn das jetzt zum Beispiel die Leute, die da bedienen, sind ja nicht die Saudis unbedingt, sondern zum Beispiel bei einem Coffeeshop oder so, dann sind das eben meistens Pakistaner oder Inder oder Bangladeschis oder Leute, die eben aus Ländern kommen, in denen die Löhne ganz niedrig sind und die dann eben da versuchen, besseres Geld zu machen. Aber sie wissen, dass sie niemanden bedienen dürfen, zum Beispiel, dass sie da eine Frau nicht bedienen dürfen, sondern nur in der anderen Schlange. Dann müssen sie also wieder rum, müssen sie aus dem Laden wieder raus, müssen sie dann in einen anderen Eingang. Und dieser Eingang ist meistens dann auch noch mal mit einer Milchglasscheibe oder einem Vorhang oder irgendwas oder sogar mit einer richtigen Mauer abgeschnitten von dem übrigen Lokal, damit man die Frauen nicht sehen kann. Das ist die sogenannte Family Section. Und die Family Section ist eigentlich sozusagen für Frauen und eben für Familien. Aber Frauen, die alleine irgendwo hingehen und zum Beispiel irgendwie einen Freund, Schulkameraden oder den Cousin treffen, das gibt es einfach nicht. Das ist 40 Jahre lang jetzt so quasi fast schon in die Gene eingebrannt, dass das nicht in Ordnung ist.
Hm. Also das ist das eine, was man möglicherweise falsch machen kann, den falschen Eingang benutzen als Frau. Schleier tragen mussten Sie aber trotzdem, und einmal sind Sie auch ohne Schleier rausgegangen. Ne?
Also ich habe keinen Schleier getragen im Sinne von Niqab oder Hijab. Ich habe immer so einen Schleier, das denke ich mal, machen eigentlich auch alle, also immer so einen Schleier um den Hals, sodass im Falle man in eine Situation kommt, wo vielleicht sehr konservative Menschen da sind oder man geht irgendwo rein, wo einfach die Kleiderordnung strenger ist, dann kann man das jederzeit herstellen. Aber es gibt gar kein Gesetz, das das vorschreibt, sondern es sind eben die Traditionen. Und den Niqab ist etwas, was eben, wie gesagt, erst seit 40 Jahren wirklich als strikte Regel vor allen Dingen für die Frauen gilt. Und was ich immer anhatte, ist die sogenannte Abaya. Mhm. Die Abaya ist so dieser schwarze Umhang, der eben bodenlang ist. Der ist gewöhnlich schwarz. Inzwischen, seit es diese Lockerungen gibt, gibt es auch mal welche, die andere Farben haben. Aber es ist immer noch sehr, sehr ungewöhnlich. Also gerade in Riad, was eine konservative Stadt ist, ist es im Wesentlichen schwarz. Also eine Art Einheitsuniform, die Frauen tragen. Und tatsächlich habe ich sie mal vergessen. Es war so irgendwie an einem Freitag. Freitag ist ja der Sonntag, der islamische Sonntag. Und ich war zu Hause und habe geputzt. Ich habe mir so ein Apartment gemietet mitten in Riad mit irgendwie einer kleinen Terrasse. Man war eigentlich ganz schön auch, also ganz schön gelegen.
Auch mit einem schönen Blick, ne?
Auch mit dem schönen Blick, genau, auf so die zwei Hochhäuser, die da so am wichtigsten für die Saudis als Orientierungspunkt sind. Und bin dann fast fertig gewesen, wollte dann nachher ausgehen und hatte den Müll runtergetragen. Die Tonnen waren in dem Fall auf der anderen Seite der Straße und man musste ein kleines Stück gehen. Und ich trage den Müll raus und merke nicht, dass ich die Abaya nicht anziehe. Habe ich einfach nicht dran gedacht in dem Moment. Und renne quasi in so einen Nachbarn hinein, der auf der Straße steht und sein Auto parkt. Und der ist total aufgeregt. Und also so ungefähr, als wenn er mich vor dem Allerschlimmsten bewahren wollte, rief er mir zu: Cover, also unbedingt jetzt jetzt so nach dem Motto, zieh dir was an. Mhm. Und ich fühlte dann in dem Moment auch, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber es dauerte einen Bruchteil von einer Sekunde, bis ich gespannt habe, was es sein könnte. Mhm. Und bin dann einfach, habe versucht, ihn zu beruhigen und bin dann ins Haus zurück. Aber man merkt dann, aha, das ist nicht das Normale, sondern so wie ich jetzt aussehe, das ist nicht in Ordnung und das andere ist normal. Und das ist schon eine Umstellung, ne? Dass man sich in einem Raum befindet, auch wenn es um Beurteilung geht von eben Verhalten. Ja? Also wie ich mich einem Mann gegenüber verhalte oder wie ich mich entscheide, dass ich welchen Beruf ich wähle oder welche, also zum Beispiel, es gibt ja ganz viele Dinge, also man darf sich auch nicht verlieben als Frau, das ist eine ganz schlimme Sünde, also wenn man sich verliebt, das ist sozusagen das Ende aller Vernunft, ist es ja vielleicht auch, aber da ist es wirklich auch eine Sünde und würde immer verheimlicht werden vor den Eltern, ja, weil die sagen, ich bin froh, dass mir das nicht passiert, was euch da im Westen immer passiert, man sieht es ja in den Filmen, wie unglücklich ihr immer seid, bei uns, da sind die Frauen sicher, die sind zu Hause bei ihrer Familie, die Väter gucken auf uns, die Mütter gucken auf uns, die suchen uns den richtigen Partner aus und dieses schreckliche Leid, das ihr da habt in euren Filmen und vielleicht auch in der Wirklichkeit, das kann uns einfach hier nicht passieren.
Dabei gibt es auch so viele Happy Ends in Hollywood.
Ja, vielleicht davor, die falschen Filme geguckt. Und davor viel Drama. Ja. Das gibt es da angeblich auch nicht und wenn, dann auch hinter Mauern.
Sie haben gerade die Wohnung angesprochen, die Sie gemietet haben. Die haben Sie von einem Salafisten gemietet und der hat Sie versucht, von Satan zu bewahren. Wie hat er das gemacht?
Ja, das war in der Tat, es ist wirklich so, man rennt jeden Tag in neue Unterhaltungen oder jede Begegnung ist eigentlich eine spannende, überraschende Begegnung, ein kleines Abenteuer, weil man ja nie weiß, wie dieser Mensch auf einen guckt und auf die Welt guckt. Es gibt nämlich ganz unterschiedliche Saudi-Araber. Es gibt welche, die aufgeschlossen sind, weil sie zwischen den Welten leben. Es gibt ganz, ganz konservative Leute, wie dieser Mann eben, der drei Frauen hat und drei Ehefrauen, die irgendwie 50, 30, 20 Jahre alt sind, also während er, glaube ich, so Mitte 60, Ende 60 war. Mhm. Aber er ist dann auch der Patriarch, der da für alle Frauen sorgt. Es gibt dann also Eheverträge, in denen genau festgelegt ist, also was steht denen zu? Ein Fahrer, eine Maid, ein Gärtner oder eben auch nicht, weiß ich nicht, was sie da ausgemacht haben. Da wird also alles, also im Grunde ein Ehevertrag organisiert, das ganze strukturelle Leben um so eine Familie herum. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum machen Frauen das eigentlich? Warum heiraten die denn als Zweit- oder Dritt- oder Viertfrauen? Und das ist auch eine Möglichkeit, zum Beispiel aus der Armut aufzusteigen. Mhm. Oder Armut ist dort relativ, aber aufzusteigen gesellschaftlich. Also die Familie dieser Frau steigt dann damit sozusagen in eine andere Gesellschaftsschicht auf. Das ist zumindest mal ein Reiz. Ne? Mhm. Also beispielsweise einer der älteste Königssohn, Prinz Sultan, also das ist der ältere Bruder von Mohammed bin Salman, dem Kronprinzen, mhm. Der ist erst vor kurzem noch mal geheiratet. Ich glaube, es ist seine zweite Frau. Und der ist vielleicht, der Prinz ist vielleicht, mein Gott, der wird schon so 60, 65 sein oder so, denke ich mal. Und diese Frau war 23. Das war eine Hochzeit, also so ein Märchen habe ich noch überhaupt nicht gelesen als Kind, so groß und großartig war diese Hochzeit. Ja? Also da hat die halbe Stadt gefeiert. Und natürlich ist das ein Aufstieg, wenn man in die Königsfamilie einheiraten kann. Klar. Aber jetzt nochmal zu dem Oberst Hassan. Der war nämlich ein Pilot, der in Amerika ausgebildet war. Deswegen konnten wir uns auch vorzüglich unterhalten. Er sprach also sehr, sehr gut Englisch. Was viele tun übrigens. Insofern muss man da also auch nicht so viel Furcht haben, dass man sich da nicht verständigen kann. Der hatte so ein paar Wohnungen, die er eben vermietete. Eine eben auch an mich. Und wir waren also in einem ständigen Gespräch. Er lud mich ab und zu ein zu seiner Familie und zum Abendessen und so. Und der versuchte doch immer wieder, und das ist im Grunde ein Zeichen von Respekt und Freundschaft, mich davon zu überzeugen, dass ich doch jetzt bitte mal ablasse, entweder von meiner Religion oder keiner Religion oder was auch immer der vermutet hat, sondern jetzt mal auf den richtigen Pfad geleitet werden sollte, damit mich der Satan am Ende nicht in seinen Fängen hält. Weil er war der Meinung, und das ist also eine sehr verbreitete Meinung dort, dass die Welt bald zu einem Ende kommt Und dafür gäbe es also klare Anzeichen in den islamischen Schriften. Zum Beispiel, wenn die Häuser in den Himmel wachsen, heißt es da angeblich. Und wenn das Metall anfängt zu sprechen. Und das hat er so interpretiert, dass die Häuser, die in den Himmel wachsen, die Wolkenkratzer von Riad sind. Und das Metall, das zu sprechen anfängt, das sind unsere Phones, die da also vor uns lagen. Und dann sagt er, das ist doch ein ganz klares Zeichen. Und das müsste mich doch überzeugen. Und dann hat er mir so eine... Er hatte mir so ein riesiges Plakat, das er selbst gemalt hat, ausgerollt. Da hat er die ganze Menschheitsgeschichte, also wirklich malerisch wertvoll aufgezeichnet. Und das fing also an mit Adam und Eva und dann der Arche Noah und sowas. Und dann kamen die ganzen Propheten, also auch Moses und dann Jesus. Sagt er, Jesus ist auch kein schlechter Prophet, aber der ist eben jetzt schon vorbei. Das ist ungefähr so wie mit... Bundeskanzlerin Merkel und dem Bundeskanzler Schröder. Der war früher auch sehr mächtig, aber jetzt hat er nichts mehr zu sagen. Und deswegen sei jetzt Mohammed der letzte Prophet und das müsste mir doch eigentlich logisch einleuchten. Und er sagte, jetzt ist nicht mehr viel Zeit, ich sollte mir jetzt mal Gedanken machen.
Also er hat sich wirklich Sorgen gemacht, ne?
Er hat sich Sorgen gemacht, er hat sich engagiert, er wollte mich sozusagen freundschaftlich in diese Gesellschaft der Muslime und der saudischen Muslime und der wahhabitischen Muslime einladen.
Sie haben sich relativ frei im Land bewegen können, haben auch an einigen Festen teilgenommen. Vielleicht können Sie da so ein bisschen was von erzählen. Was haben Sie da so erlebt?
Mein Gott, so viel habe ich erlebt und es war wirklich wahnsinnig interessant und schön. Die Saudis sind, wie jetzt mein Oberst Hassan, da sicherlich sehr konservative Leute, sehr unterschiedlich, weltoffen, aber sie sind alle sehr gastfreundlich. Also ich kann jedem sagen, der vielleicht sich mal die Gedanken macht, dorthin reisen zu wollen, dass sie auf jeden Fall auf freundliche Menschen treffen werden und die ihnen erstmal zuhören und sie erstmal einladen zu einem Gespräch. Und zum Beispiel fing es schon so an, dass dadurch, dass die Menschen ja dort getrennt sind, also die Frauen leben ihr Leben und die Männer leben ihr Leben, heißt ja auch, dass die Familien abends nicht zusammen sind. Bedeutet, dass die Frauen zu Hause sind und die Männer irgendwo anders hin müssen, nachdem es dort weder Kneipen noch Kinos noch, ja jetzt gibt es das vereinzelt, ja, aber also Kneipen auch nicht, aber keine Orte gibt, wo man einfach mal sich amüsieren kann oder so, haben die sich selbst ihre Welt geschaffen. Da gibt es etwas, das heißt Istracha und das ist so eine Art Männercamp. Also Männer tun sich zusammen wie zu einem Verein oder einem Club oder so und dann bauen sie sich entweder ein Haus in der Wüste oder ein Zelt oder irgendwas, was sie halt schön gestalten. Das ist dann mit, je nachdem wie reich oder wohlhabend die sind, also ist das entweder einfach nur ein Zelt, das eben ausgelegt ist mit Teppichen oder es ist ein richtiges Haus mit Heizung und Ofen und Küche oder, also sehr unterschiedlich, aber eben ein Ort, wo man sich treffen kann und wo man unter sich ist und wo man auch die Natur genießt. Die sind sehr naturverbunden. Ne? Die Wüste ist auch wirklich bezaubernd schön. Und dann sitzt man da, man kocht zusammen, je nachdem, auch hier wieder, je nach Klassen und Möglichkeiten, gibt es dann entweder einen Koch und einen Diener oder man macht das auch selbst. Naja, meistens haben sie schon einen Diener. Und dann gibt es also irgendwie, meistens gibt es Reis mit Huhn. Das ist ein sehr begehrtes Gericht dort oder auch Lamm mit Reis. Und dann spielen die Karten. Dann rauchen die Shisha, dann gucken die alte ägyptische Filme von, ich weiß nicht, weil es nur dazu mal, als es noch Schwarz-Weiß-Filme gab, da gibt's so einen Kult um diese Stars der 50er, 60er Jahre. Und die Männer sind untereinander und man denkt, das passiert gar nicht viel, aber es passiert doch eine ganze Menge, nämlich dass die sich gegenseitig helfen, die wachsen dann sozusagen durch ihre Karriere miteinander durch und dann hat man dann, wenn der ein Problem hat in dem Ministerium, dann ist da einer, der vom anderen Ministerium ist und sagt, ach ja, du, da frage ich den mal. Dann regeln die das irgendwie. Das ist so eine Art Netzwerk, halt eigentlich auch nicht so viel anders wie bei uns, sieht nur anders aus. Und die Frauen wiederum, die besuchen sich gegenseitig. Also es gibt immer diese Verwandtenbesuche. Also ständig besuchen sich die Verwandten. Das liegt natürlich auch daran, dass man niemand anderen treffen kann. Jedenfalls, und auch wenn sich die Verwandten treffen, dann gehen dann die Männer in den einen, am Freitag zum Beispiel, ne, gehen dann die Männer in den einen Trakt des Hauses, die Frauen gehen in den anderen Trakt des Hauses. Und die können sich auch nicht, also selbst die gleiche Familie kann sich nicht untereinander besuchen. Also eine Frau darf nur ihren Mann sehen oder er sie, den Sohn und den Bruder. Der Cousin zum Beispiel geht schon nicht mehr. Den Schwager geht auch nicht. Also alles, wo möglicherweise die Sünde Einzug halten könnte. Mhm. Also der Reiz, ein interessantes Gespräch. Das ist alles nicht möglich. Und das verkleinert die Welt natürlich ungemein. Ne? Und dann saß ich also natürlich viel auch mit den Frauen. Ehrlich gesagt, ich fand das ein bisschen fad bei aller Gastfreundschaft. Es ist einfach ein bisschen langweilig. Aber dann lernte ich auch ganz andere Frauen kennen. Es gibt ganz interessante Frauen dort. Also zum Beispiel hatte ich eine Freundin, die mich wirklich überall hin mitnahm, zu einer Hochzeit zum Beispiel. Mhm. Also Hochzeiten sind das große Ding da. Und dann habe ich gesagt, ich habe nur einen schwarzen Anzug und ein schwarzes Kleid für solche Gelegenheiten. Und sagt sie, ach, alles kein Problem, wir sind ja unter uns. Mhm. Und dann gehe ich da hin, denke, na, wir sind doch unter uns und fall fast hinten über, weil diese Frauen sehen so toll aus. Also die haben wallende Haare, unglaubliche Kleider, also unglaublich teuer auch und was ich was sexy mit wahnsinnigen Ausschnitten und Schlitzen an der Seite. Und man denkt sich, meine Güte, die waren doch bestimmt die letzten 72 Stunden alle in einem teuersten Spa hier und so. Mhm. Und dann denke ich, dann sitzt man da so und dann werden es immer mehr und dann kommen immer die noch Tanten und noch Cousinen und es passiert aber nichts. Also man wird gefüttert mit köstlichen Canapés und Süßigkeiten und so. Aber es passiert einfach nichts. Den ganzen Tag und die ganze Nacht passiert überhaupt nichts. Irgendwann fragt man sich, wann kommt denn der Bräutigam und die Braut? Und dann schauen die einen mit großen Augen an und sagen, gar nicht. Wieso gar nicht? Also Hochzeit ohne Braut und ohne Bräutigam, aber mit wahnsinnig aufwendigen Cousinen und Tanten, das ist ja auch irgendwie überraschend. Es ist so, dass der Bräutigam tatsächlich gar nicht kam. Die Braut kam 10 Minuten, die kam also kurz vor Mitternacht und schritt einmal durch den Saal, ließ sich dann da irgendwie kurz von ihren Freundinnen beglückwünschen und ging dann wieder. Und fotografiert wurde die ganze Zeit, aber nur sich selbst. Niemand durfte fotografiert. Also auch die Frauen untereinander dürfen sich nicht fotografieren, weil es könnte das Bild irgendwo hingelangen, wo es nicht hin soll. Und dann ist die Ehre dieser Frau nicht mehr intakt.
Ich wollte gerade sagen, in Zeiten von Social Media ist das ja gar nicht so einfach zu kontrollieren.
Das ist gar nicht so einfach zu kontrollieren, genau. Ist auch so, dass es sich sicherlich ein bisschen auflöst. Aber die Frauen sind wirklich wahnsinnig darauf bedacht, dass da nichts schief geht. Und es ist auch ein Ehrenkodex, dass man das nicht macht, weil das ist tatsächlich etwas, was nicht nur die Ehre der Frau, sondern auch die Ehre dieser Familie angreift. So, und dann ist die Braut da durchgegangen und dann wird danach noch groß getafelt und dann geht es nach Hause. Aber ich sage, und was bringt das jetzt? Ich meine, wieso habt ihr euch jetzt alle so wahnsinnig aufgemaschelt? Und das sind dann Momente, da wird einem erst klar, wie das hier funktioniert. Mhm. Ja. Es geht gar nicht um die Hochzeit, sondern es geht schon um die nächste Hochzeit. Auf dieser Party, die ja immerhin irgendwie 8 Stunden oder 10 Stunden geht oder sowas, werden Kontakte geknüpft. Die Mütter gucken nach einer Schwiegertochter. Die Schwestern gucken nach einem Mädchen für den Bruder. Warum? Weil am Ende sie ja schließlich die Zeit mit denen verbringen müssen. Ja, das ist ja ein getrenntes Leben und der Bruder, natürlich haben die ihre Gemeinsamkeit. Aber letztlich leben die Frauen mit den Frauen mehr als mit ihren Männern. Und insofern ist das also ein Ritual, das multifunktional ist. Da geht es nicht nur um dieses Hochzeitsritual und darum, dass die Familie zeigt, die da ihr Mädchen verheiratet, dass es ihnen gut geht und wie viel Einfluss und wie viele Freunde und wie viele Familienangehörigen sie haben, sondern im Grunde ist es ein riesiges Netzwerk, das sich immer ständig weiterentwickelt, indem man eben solche Gelegenheiten nutzt, um gleich wieder neue Hochzeiten zu organisieren.
Aber man kann festhalten, in keinem anderen arabischen Land haben Frauen so wenig Rechte wie in Saudi-Arabien. Der Kronprinz Mohammed bin Salman hat Frauen jetzt mehr Rechte, mehr Freiheiten gegeben, wie zum Beispiel seit dem Jahr dürfen Frauen Auto fahren. Er hat Marathonläufe für Frauen genehmigt, Konzerte sind jetzt auch erlaubt. Wie ernst meint er das? Was hat er vor?
Also Mohammed bin Salman, der ist selbst erst 33 Jahre alt, ist der Kronprinz, aber auch erst seit 2017. Also ein ganz junger, dynamischer Mann, der sich wirklich viel vorgenommen hat und der, obwohl er nicht der König ist, der König ist nämlich sein Vater, König Salman, also deswegen heißt auch Mohammed bin Salman, bin heißt Sohn von, also Mohammed Sohn von Salman und dessen Lieblingssohn, der meint es ganz ernst. Der meint es ganz ernst, er will dieses Land und muss dieses Land in ganz kurzer Zeit von den Füßen auf den Kopf und vom Kopf auf die Füße stellen. Warum muss er das tun? Das macht er nicht, weil er denkt, ich finde, irgendwie hatten die Frauen nicht genügend Freiheiten früher, sondern er hat die Dinge nicht nur richtig analysiert, sondern auch die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Dieses Land, das ja sich diese Art von Sonderstatus und diesen Reichtum nur leisten konnte, weil sie zu über 90% von dem Erlös von Ölverkäufen leben. Mhm. Und der Staat mit seinem irrwitzigen Budget, das ihm zur Verfügung steht, sowohl seine Untertanen als auch Länder, die eben um sie herum sind, immer mit Geld versorgt haben und damit Loyalität hergestellt haben. Das bröckelt. Warum bröckelt das? Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, der Ölpreis fährt plötzlich Achterbahn. Mhm. Der war mit unter 140 Dollar pro Barrel, also pro Fass. Und jetzt stürzte er manchmal ab bis zu 30 Dollar oder so. Ja? Es sind ja wahnsinnige Spannen. Und das Königreich ist zwar das einzige Land, das tatsächlich noch immer Gewinne macht, wenn der Preis über 10 Dollar ist. Aber Sie können sich ja vorstellen, wenn ein Land ausschließlich davon lebt, dann hängt es natürlich davon ab, dass dieser Preis einigermaßen stabil ist. Das ist er aber nicht mehr. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, dass der Kronprinz genau erkannt hat, die Zeiten ändern sich. Öl wird nicht mehr allzu lange der dominante Brennstoff sein, sondern es geht mehr, der Trend geht zu erneuerbaren Energien. Und er sagt, ich habe 20 Jahre Zeit, dieses Land total zu verändern, um es unabhängig vom Öl zu machen. Das ist eine ganz kurze Spanne und eigentlich hätte diese Entwicklung viel, viel, viel früher einläuten müssen. Mhm. Und es hat tatsächlich niemand gewagt, weil dieses ganz Konservative, wo sich diese ultrakonservative Lebensart, die bedeutete ja im Grunde auch vollkommene Kontrolle. Also wenn man sich das vorstellt, der König hat im Wesentlichen den Religionsführern die Macht über die Gesellschaft in die Hand gegeben. Das bedeutet, dass die Religionspolizei überall war, auf den Straßen und wenn immer oder in den Malls und immer wenn jemand irgendwie, was ich weiß, eine Frau mit roten Zehennägeln oder mit irgendwas Make-up und ohne Niqab zum Beispiel herumgelaufen ist, dann haben die zur Rechenschaft gezogen und die hatten auch exekutive Möglichkeiten. Also die haben die dann auf die Wache, haben sie teilweise bestraft mit Stockhieben oder was auch immer, haben sie ihren Eltern oder ihren Vätern übergeben, von denen man dann annehmen konnte, dass sie ebenfalls strafen. Also es war ein Strafsystem, wo alle wussten, wie sie sich zu verhalten hatten und dem man auch nicht auskam. Das heißt also, es war wirklich ein Königreich der Langeweile, kann man sagen, weil man konnte einfach nichts machen. Mhm. Und das heißt also auch vollkommene Kontrolle über ein Volk, das eben sich letztlich gegenseitig bewacht hat. So, die Männer kriegten wiederum die Kontrolle über die Frauen. Und damit war das System geschlossen. Ja, also die kriegten ein Stück Macht, das ihnen eben eine auch Bedeutung gab. Mhm. Und ihr Machtgebiet war es, die Frauen zu kontrollieren. Es gibt in Saudi-Arabien etwas, das nennt sich Vormundschaftsgesetz. Das Vormundschaftsgesetz regelt quasi die komplette Kontrolle über Frauen und Mädchen. Also das ist quasi wie wenn sie Kinder haben und auch wenn es ihre Ehefrau, ihre Mutter oder wen auch immer ist, dann sind sie derjenige, der das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, der darüber bestimmt, ob sie studieren darf, ja oder nein, ob sie das Land verlassen darf, ja oder nein. Wenn sie zum Beispiel das Land versucht, wenn ihre Frau oder ihr Kind versucht, das Land zu verlassen, ohne dass sie das wissen, dann kriegen sie vom Innenministerium von der Grenze eine SMS, auf der steht, wissen Sie eigentlich, dass Ihre Tochter das Land verlassen möchte oder Ihre Frau oder wer auch immer? Und wenn sie dann zurückschreiben, nö, keine Ahnung, dann wird die festgehalten, ja, und wird zurückgebracht. Also diese Kontrolle über den Aufenthalt und über den Lebensweg, was ist richtig, was ist falsch, was darf ich, wie weit darf ich die Stadt verlassen, wie frei kann ich mich bewegen, das ist alles in der Hand der Männer. Und das ist etwas, was schon sehr, sehr, sehr stark prägend war. Aber es war sozusagen die Formel, wie dieses Land nach innen vollkommen stabilisiert wurde und auch nach außen. Und warum haben sie das so gemacht? Sie wollten auch nicht, dass das Land infiziert werden könnte von so revolutionären Ideen wie zum Beispiel dem Iran, ja, oder Ägypten. Die haben ja irgendwann mal gegen ihre Könige geputscht und dann eine Republik errichtet. Also wie demokratisch die jetzt sind, darüber kann man sicherlich streiten. Aber Tatsache ist, dass das Volk irgendwie ein Stück Teilhabe hat. Und wie gut es gelungen ist, kann man auch sagen. Aber das, zum Beispiel im Iran hat das Volk eine gewisse Teilhabe. Mhm. Da ist das ist zwar eine Theokratie, das heißt also letztlich bestimmt der religiöse, der große geistliche Führer, wo es lang geht. Aber in der Mitte haben die doch ein gewisses Mitspracherecht. Das ist hier nicht der Fall. Und die absolute Monarchie bedeutet auch, dass der König absolute Allmacht hat. Und das zu schützen und gleichzeitig zu öffnen, das ist die große Herausforderung für Mohammed bin Salman. Also ganz bestimmt ist es so, dass die Macht, zumindest mal die Macht der Männer über die Frauen, weniger werden wird. Noch ist das nicht so, weil das Vormundschaftsgesetz ist ja noch gültig. Mhm. Es ist ein bisschen eingeschränkt worden. Also zum Beispiel können Frauen inzwischen theoretisch sich eine Wohnung mieten. Allerdings vermietet ihnen niemand eine Wohnung als alleinstehende Frau, wenn sie nicht die Erlaubnis von ihrem Vormund mitbringen. Aber theoretisch, gesetzlich ist es möglich. Es ist auch so, dass sie nicht Auto fahren, wenn ihr Vormund das nicht erlaubt. Sie können Führerschein machen, das können sie schon. Aber ob sie Auto fahren, das wird ihr Vormund entscheiden. Also sag mal so, so weit sind wir noch lange nicht, ne, dass sich das wirklich durchsetzt. Das ist eine, ich glaube, das hat 40 Jahre lang gedauert, dieses ganz, ganz geschlossene System. Und ich denke mal, dass es fast genauso lang dauern wird, dass sich diese Vorstellungen auch wirklich auflösen. Mhm. Aber tatsächlich gibt es mehr Freiheiten. Also zum Beispiel war ich beim ersten Popkonzert dabei, das es in diesem Land gegeben hat. Das kann man sich hier überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet. Ein Popkonzert in einem Land, in dem Musik 40 Jahre lang eine große Sünde war, weil da werden sie in Versuchung geführt. Da werden sie weggeführt von Gott, von ihrer Verbindung zum Höheren, von ihrer Spur quasi abgelenkt, die sie eigentlich mühsam einhalten sollen. Also da ist man ausgelassen, da ist man, ich war dann ein paar Monate später nochmal auf einem anderen Konzert, da war auch plötzlich die Trennung aufgehoben zwischen Männern und Frauen. Das muss man sich mal vorstellen. Also am Anfang beim ersten Konzert stand noch auf dem Ticket, Tanzen verboten. Ja, also alles ist erlaubt, aber Tanzen ist verboten. Und da kam dann auch, wenn da jemand sich irgendwie zu stark bewegt hat, kamen auch die Ordner und haben den also sofort wieder zur Ordnung gerufen. Aber es bewegt sich, also die Jugend lässt sich das auch nicht mehr so vorschreiben. Und der Kronprinz nimmt diese ganz große Gruppe von jungen Leuten, das sind also, glaube ich, 60% sind unter 30 oder sogar noch mehr, 70% sind unter 30. Er nimmt die mit und gibt ihnen diese Freiheiten und hat sie damit quasi auf seiner Seite.
Das heißt aber nicht, dass die Frauen oder allgemein die Menschen im Land weniger überwacht werden. Das übernimmt jetzt eben der Kronprinz und die Regierung, ne?
Mit modernen Mitteln. Also was früher die Religionspolizei war auf der Straße, ist heute die totale Überwachung durch moderne Hightech-Medien. Also jede E-Mail wird gespeichert, jedes Telefonat wird aufgezeichnet, Social Media wird total überwacht. Leute, die irgendwie auffällig sind, in welcher Hinsicht auch immer, haben alle eine Akte. Also ich sicherlich auch. Mhm. Die wissen alles über sie. Das heißt aber nicht, dass sie sofort einschreiten. Bei Jamal Khashoggi ist es ein anderer Fall. Aber zum Beispiel gab es ja ganz viele Leute, die verhaftet wurden, weil sie wirklich ganz harmlose, ich würde mal sagen, harmlose Dinge gefordert haben. Zum Beispiel die Frauen, die Auto fahren wollten. Ne? Die waren ja immer wieder im Gefängnis oder eine war immer im Gefängnis. Aber da war sie im Gefängnis und kam dann irgendwann mal wieder raus. Mhm. Jetzt sind die alle eingesperrt worden, gefoltert worden. Es wird wahnsinnig hart bestraft. Ja.
Und das ist so ein bisschen so die andere Seite auch vom Kronprinzen, ne? Der eigentlich keine Kritik duldet. Und Sie haben Jamal Khashoggi angesprochen. Das ist wahrscheinlich das bisher krasseste Beispiel, was die westliche Welt mitbekommen hat. Ne?
Also ich glaube, man kann da gar nicht tief genug geschockt sein. Also ich war zufällig, gerade an diesem Tag bin ich mal wieder dort eingereist und habe gedacht, ich glaube das einfach nicht. Das kam ja auch nur so scheibchenweise raus. Ne?
Also zwei Wochen, glaube ich, hat es gedauert, bis überhaupt eine Reaktion kam aus Saudi-Arabien. Ne?
Also die haben ja gesagt, wir haben damit nichts zu tun, wir wissen davon nichts, der Mann ist am Leben, der muss irgendwo sein. Die haben einen Doppelgänger dann sozusagen aus dem Konsulat in der Türkei rausgeschickt. Man hat es einfach nicht für möglich gehalten. Und sowas ist eigentlich nur möglich, wenn wirklich ganz persönliche Rachebedürfnisse bestehen, würde ich mal sagen. Also wenn man wirklich sagt, der muss nicht nur weg, sondern der muss auch bestraft werden. Mhm. Diese Idee, jemanden auch zu bestrafen für das Schlimme, was er da gemacht hat, nämlich Majestätsbeleidigung betrieben zu haben, ja, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Und das ist ein emotionaler Moment, den es so bisher nicht gegeben hat. Mhm. Diese ganzen, es sind etwa 1500, 2000 Leute, die momentan wegen dieser politischen Geschichten im Gefängnis sind. Man weiß nicht, was denen geschieht. Also die werden durchaus, das weiß man wiederum teilweise von den Familien, die werden eben unter Druck gesetzt, damit sie Geständnisse machen. Sie werden gefoltert zum Teil. Und das geschieht nicht in den Gefängnissen, sondern es geschieht irgendwie, ja, das ist so eine Art Extrajustiz, die für sich selber steht. Und das hat es vorher so nicht gegeben. Und was das bedeutet, das wissen wir eigentlich alle nicht so genau. Hm. Es ist auch so unnötig aus meiner Sicht. Und es ist auch so schade, weil dieses Land, auch dieser Kronprinz, genau die richtige Richtung einschlägt. Ja, der drängt den Extremismus zurück, der gibt den jungen Leuten Kontakt zur Außenwelt, lädt die Welt ein, sozusagen in dieses Land, das so verschlossen war, zu kommen. Und hat diese ganz dunkle Seite, dass er eben auf eine Weise brutal gegen Kritiker vorgeht, dass man sich nur schütteln kann und sagen, können wir denn mit dem zusammenarbeiten? Und vor dieser Frage stehen wir ja eigentlich alle, weil man sagt, eigentlich, wenn das wirklich wahr ist, dass der zum Beispiel sich schuldig gemacht hat an diesem Mord mit Khashoggi und so, deutet alles also darauf hin, wie soll man das machen? Das kann man einfach nicht. Das funktioniert nicht mit uns, mit unseren Werten. Ne?
Haben Sie sich da irgendwann Gedanken gemacht als Journalistin über Ihre eigene Position, ob das zu Schwierigkeiten führen kann? Sie sind nicht als Journalistin eingereist, sondern auf eine Einladung, als Sie jetzt einen langen Zeitraum da waren. War das einer der Gründe, warum Sie gesagt haben, dann bleibe ich einen längeren Zeitraum?
Mich hat dieses Land immer schon fasziniert. Ich bereise das schon seit 2011. Und warum Saudi-Arabien so wichtig ist und warum es so wichtig ist, das Land zu verstehen, ist, dass sie, weil sie eben so eine Blackbox sind und weil sie so verschlossen sind und weil sie gleichzeitig so mächtig und so einflussreich sind, man aber nicht sehen kann, wie sie das machen und was sie eigentlich machen. Ja, also ich meine, die Demokratien, die stellen sich eben dem Gespräch in den Medien, die werden herausgefordert von Oppositionellen oder von was auch immer, da gibt es ein ständiges Gespräch in der Öffentlichkeit. Das existiert ja hier nicht. Die ganzen Krisen, die wir sehen, die haben natürlich was damit zu tun, dass auch Saudi-Arabien Interessen hat, die es durchsetzt, die es zusammen mit seinen Alliierten durchsetzt. Amerika führt häufig aus, was auch die Interessen von Saudi-Arabien mitstützt oder toleriert etwas in Saudi-Arabien, was es vielleicht in einem anderen Land wie Iran nicht tolerieren würde, weil sie Alliierte sind und weil sie wirtschaftlich so eng miteinander verflochten sind. Also für mich war es so wichtig, ich meine, ich bin ja Auslandskorrespondentin für den Spiegel und berichte aus Afghanistan, aus Syrien, aus Iran, Irak. Das heißt also überall aus Ländern, wo man hochkomplexe Gebilde hat, also wer jetzt gegen wen und warum und welche Interessen stehen dahinter. Da fragt man sich oft, woher kommen denn diese Waffen? Woher kommen denn diese Milizen? Wer stützt die denn? Und da kommen sie ganz häufig drauf, dass sie eben aus Saudi-Arabien gestützt werden. Oder zum Beispiel der letzte syrische Krieg, also der jetzt noch laufende syrische Krieg. Da versuchten eigentlich die Saudi-Araber auf der einen Seite und die Katarer zusammen mit den Amerikanern gegen Assad vorzugehen, indem sie Milizen gestützt haben. Die Amerikaner haben sich im letzten Moment dann entschlossen, nicht in diesen Krieg einzutreten unter Obama, was die Beziehung zwischen den Saudi-Arabern und den Amerikanern fast zerrissen hätte. Trump ist jetzt sozusagen das genaue Gegenteil. Die sind ein Herz und eine Seele. Der sagt ja auch ganz offen, ich kann darüber nur hinwegsehen, wenn es um einen Mann geht, wie Jamal Khashoggi. Der kann so bestialisch umgebracht worden sein, wie er will. Aber unsere Interessen hier sind höher zu stellen. Wahrscheinlich sagt er dort anders als andere Präsidenten auch blank die Wahrheit, während andere das vielleicht so nicht offen ausgesprochen hätten. Obama hatte wirklich eine andere Strategie, der hatte einfach eine andere Vorstellung vom Nahen Osten. Aber Trump denkt einfach, dass die Geschäfte, die da miteinander gemacht werden und diese Sicherheitsachse, die eben auch zusammen mit Israel funktioniert, dass das viel höher steht als diese Menschenrechte. Und letztlich, also ich meine, wenn die Menschen wirklich eine Wahl haben zu sagen, könnt ihr viel höhere Ölpreise ertragen und damit die Wirtschaft schwächen? Ich weiß nicht, wie viele Menschen dann wirklich immer noch zu ihren Werten stehen. Ja, das sind ja Dinge, die in sich durchaus eine Konsequenz haben, die man dann auch nicht zu Ende denken und zu Ende diskutieren will manchmal. Ne? Also ich denke, niemand kann wirklich ertragen diesen Mord. Der war so furchtbar und so entsetzlich. Und jemanden sich vorzustellen, dass da wirklich eine Regierung dahinter steht, kann man eigentlich nicht drüber hinwegsehen. Aber wenn die Leute sagen würden, ja, wenn das jetzt Einbußen für mein Geschäft oder für mein Land oder was auch immer bedeutet, welche Konsequenzen ziehe ich daraus? Das hat dann schon nochmal eine andere Dimension. Und die habe ich noch nicht zu Ende diskutiert, gehört von einem der Länder, die beteiligt sind. Und Sie sehen ja auch, Amerika ist zerrissen darüber. Die Deutschen haben da nicht so viel mitzureden, aber halten sich jetzt doch, also haben doch eine gewisse Konsequenz gezogen, indem sie die Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien ja zunächst mal eingestellt haben. Aber auf uns allein kommt es natürlich auch nicht an.
ein ziemlich spannendes und komplexes Thema und ein ziemlich umfangreiches auch. Wir hätten da, glaube ich, jetzt noch 3 Stunden weiter drüber sprechen können, über all das, was Sie da erlebt haben und all die Zusammenhänge, die Saudi-Arabien mit dem Rest der Welt verbindet. Die gute Nachricht für euch ist, Susanne Kölbel hat das alles in ihr Buch reingeschrieben, 12 Wochen in Riad heißt es. Also wenn ihr euch mit diesem Thema weiter beschäftigen wollt, schaut mal in dieses Buch hinein. Susanne Kölbel, ich sage es nochmal, ist mein Gast gewesen heute, Spiegel-Auslandskorrespondentin im Nahen Osten. Vielen Dank, dass Sie diese Blackbox Saudi-Arabien, wie Sie sie eben genannt haben, für uns ein Stück weit geöffnet haben, und einen schönen Sonntag noch.
Danke sehr für die Einladung, ebenfalls einen schönen Sonntag. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.